Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Herr Professor, wenn man Sie jetzt in Berlin wieder trifft, dann möchte man eigentlich gerne wissen, wie wird man ein großer Architekt? Aber um es noch einfacher zu fragen, denn die Frage ist natürlich sehr dumm, aber wie kommt man in seiner Jugend darauf, Architektur zu studieren oder Architekt werden zu wollen? Wie fing es bei Ihnen an? Haben Sie das von der Familie mitbekommen? Oder wie kamen Sie auf die Idee, nun also Häuser bauen zu wollen? War das von vornherein klar oder ein schwerer Entschluss?
Nein, gar nicht. Es war gar kein schwerer Entschluss. Es war eigentlich ganz selbstverständlich. Ich komme aus einem Steinmetzgeschäft, nicht mehr meines Vaters. Und wir hatten immer etwas mit Bauten zu tun, zum Teil Fassaden und zum Teil im Innern. Und als ich von der Gewerbeschule kam, das war vielleicht im Alter von 14 Jahren oder 14 halbes Jahr, das war ein ganz natürlicher Schritt, dass ich so als ein Bauelewe arbeitete an einem Bau, in dem wir uns die Baugrube aushoben und eine zweite Grube graben mussten, indem wir Kalk löschten, aus dem wir dann später den Mörtel machten und ihn dann über eine Reihe von Leitern bis ins oberste Stock tragen mussten. Und da haben wir von Grund auf alles mitmachen dürfen. Aber unsere Hauptaufgabe war eigentlich, dass wir Kaffeewasser kauften, so ein Töpfchen voll für 2 Pfennig und Wurst oder Käse kauften für 5 Pfennig für all die Maurer, die da beschäftigt waren. Und dann durften wir mal mitmauern, so in der Reihe, und später auch mal eine Ecke machen. Aber das war schon eine Meisterleistung, nicht wahr? Das war sehr selten. Man traute uns natürlich gar nicht da drin. Oft haben sie uns arbeiten lassen an einer Ecke, und dann haben wir einen Fehler gemacht, haben uns aber weiterarbeiten lassen, bis das so 1,50 Meter hoch war, und dann kam der Polier und sagte, runter mit dem Zeug, nicht wahr? Dann haben wir wieder von vorne angefangen.
Also jedenfalls sind Ihnen die Verhältnisse auf dem Bau klar seit Ihrer Jugend?
Ja, das ist keine Frage. Als wir dann fertig mit dem Bau waren, dann haben wir mit all den Handwerkern gearbeitet, nicht wahr? Wenn die Maurer weg waren, haben wir mit den Putzern, mit den Stuckaturleuten gearbeitet und mit den Tischlern gearbeitet, nachher mit den Anstreichern gearbeitet und ich entsinne nämlich noch, da mussten wir die Decken bemalen. Und in einem Salon, da wollte jemand Vögel haben an der Decke. Und kein Mensch wusste, die zu malen. Dann bin ich so durch Zeitschriften oder Magazine, habe ich die durchgeblättert. die ausgeschnitten und an die Decke geklebt.
Also eine erste Collage, ja?
Ja, ja, das war ungefähr die erste Collage.
Jedenfalls ist klar, dass Sie da alles, was zum Bau gehört, kennengelernt haben, dass Sie also später, wenn Sie entwarfen, ganz genau wussten, wie man so etwas auch ausführt.
Ja, aber als ich nach Berlin kam, das war das Büro, das Baubüro der Stadt Rixdorf. Und wir haben an diesem Rathaus in Rixdorf gearbeitet. Und ich sollte einen Sitzungssaal machen. In Holz. Nun kannte ich alles ganz genau. Ich kannte den Stein, ich kannte den Backstein und Putz. Alles das wusste ich ganz genau, aber von Holz hatte ich keine Ahnung. Und ich versuchte so 2-3 Monate daran herum und dann fasste ich den Entschluss, zum Bruno Paul zu gehen und Möbeldetails zu zeichnen.
Bruno Paul war also ein Möbelentwerfer?
Damals ja. Ja, er hat natürlich innen Räume gemacht, sehr schöne, in Dresden auf der Ausstellung. Auch hier in Berlin waren Ausstellungen von ihm. Und dann hatte er, ich weiß nicht mehr, die Europa oder die Sizilie auszustatten, die Schiffe. Aber da wurden wir eigentlich nur so herangezogen. Da kamen Zeichner von der Werft, die Bescheid wussten mit all den Kurven.
Und dort haben Sie nun also auch selber Möbel gebaut?
Nein, nein. Es wurde nicht gemacht, nein. Wir haben eigentlich nicht getischlert da.
Aber der Umgang mit Holz wurde Ihnen da dort vertraut gemacht?
Ja, natürlich, ja, ja. Ja, weil da eigentlich nichts anderes gemacht wurde wie Möbel und Inneneinrichtungen.
Und das konnten Sie dann auch für den Sitzungssaal in Rixdorf gebrauchen?
Ja, da bin ich nie wieder zurückgegangen. Von Bruno Paul aus habe ich mein erstes Haus gebaut für den Philosophen Alois Riehl in Neubabelsberg. Und als das fertig war, bin ich zu Behrens gegangen.
Nur noch eine Zwischenfrage. Ja. Das war doch nun an sich immer noch die Zeit, wo man also, Sie sprachen vorhin von Stuckateuren und Sie sprachen von der väterlichen Werkstatt, wo man also noch viele Ornamente anbrachte an die Häuser. Und
ja, ich bin in Aachen, nachdem ich diese Bauzeit, die praktische Arbeitszeit durchgemacht hatte, bin ich in ein Stuckgeschäft gekommen, wo ich eigentlich zeichnen lernte. Nicht wahr? Da wurden also an senkrechten Wänden wurden die Details gezeichnet. Groß, in natürlicher Größe, ein Viertel einer Decke. Im Morgen vielleicht Louis XIV. Und im Nachmittag eine Renaissance-Decke für ein Speisezimmer oder eine gotische für eine Bibliothek. Und auch manches Mal wurden so neue Ornamente erfunden, moderne Kastanienblätter mit aufgeplatzten Kastanien drin. Aber da habe ich wirklich zeichnen gelernt. Man arbeitete ganz frei. man legte sich nicht da drauf, da wurde nichts radiert, es war alles mit Kohle. Nachher konnte ich alles zeichnen, war ganz egal, was es war. Das habe ich auch nie wieder verlernt. Ich habe, wenn ich meinen Studenten davon erzählte, habe ich oft mich so herumgedreht, habe ein Stück Kohle genommen und habe so an der Wand eine Kartusche gezeichnet, gar nicht hingeguckt. Wenn Sie das ist, als ob man Schlittschuhlaufen gelernt hat, das kann man für ein Leben lang, nicht wahr? Also, man vergisst es auch nicht mehr.
Also da haben Sie nun alle möglichen historischen Stile zeichnen gelernt, ja, aber ja. Haben Sie, war das eigentlich auch die Linie von Bruno Paul?
Nein, das war da ganz anders. Aber ich wusste da genau Bescheid über Stuck und so, das macht mir gar keine Schwierigkeiten, über Profile. So die französischen Innenausstattungen, die wurden studiert, da die meistens, also die wurden nicht direkt kopiert, aber so ungefähr. So da haben wir doch sehr sorgfältige Profile zeichnen müssen und so. Ich glaube, dass die Freude am Detail habe ich da noch gelernt.
Wie weit sind wir da? Achso, ja.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Wie kam dieser erste Auftrag für dieses Haus Riehl zustande?
Das war eine ganz merkwürdige Sache. Ich hatte einen... Wir hatten das Büro von Bruno Paul in der Prinz-Albrecht-Straße, in der Kunstgewerbeschule, nicht im Kunstgewerbemuseum. Das war ein zweites Gebäude. Und mein Freund, der arbeitete bei Orlik, bei dem Maler, studierte mit ihm. Und der kam und sagte, da ist eine Frau Riehl, die wollte ihn haben, um einen Vogelbrunnenwettbewerb herauszugeben. Sie interessierte sich für die Vögel und dieser Wettbewerb wurde auch ausgeschrieben. Und so, er kannte diese Frau Riehl auf diesem Wege. Und das Ehepaar Riehl, die hatten sich entschlossen, ein Haus zu bauen und wollten aber einen jungen Mann haben, keinen Bekannten, sondern einfach wirklich einen jungen Mann. Und jung waren wir damals, ich glaube, ich war 20 Jahre alt, als wir das machten. Und so kam diese Verbindung zu Riehls. Dann verließ ich Bruno Pauls Office und arbeitete an den Plänen für das Haus. Und
mich hätte interessiert, weil also nun gerade der Eklektizismus damals so üblich war, wie dieses erste Haus für Alois Riehl nun aussah, welche Linie Sie da befolgten.
Es war eigentlich ein, es war keine Villa. Es war eigentlich so im märkischen Charakter, die märkischen Häuser in Werder und ganz schlichte Dachformen mit Giebel und ein paar Dachhauben, meistens geschweifter Art. Und so habe ich das gemacht. Und
wie kamen Sie dann zu Behrens, den wir Ihnen schon erwähnt haben?
Ja, das war ein Architekt, Paul Thiersch, der früher bei Behrens war und wurde Bürochef bei Bruno Paul. Und der sagte mir, dass Behrens jemand braucht. So bin ich dahin gegangen.
Ja, wollen wir gleich mal absetzen dann, weil wir ein neues Band auflegen müssen.
Später habe ich dann also aufgrund dieses Rielschen Hauses andere Häuser bekommen.
Kommen wir nochmal zu Peter Behrens.
Ja.
Er war also das, was man heute einen Designer nennen würde. Er hat für AEG, glaube ich, nicht nur Hallen entworfen, sondern eben auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs.
Ja, Lampen. Die wurden während meiner Zeit durchgeführt. Er hat dann alles gemacht, die ganze Reklame für die AEG, hat auch Läden für die AEG gebaut. Und aber er war natürlich hauptsächlich im Bau interessiert.
Wir müssen versuchen, den Staubsauger abzustellen. Ich habe gelesen, Behrens sei ein Schinkelmann gewesen. Er hätte also eine Form gepflegt, die man Neoklassizismus nennen könnte. Dann habe ich eine Aufnahme gesehen dieses Innenhofes, des Gebäudes der Farbwerke Höchst, das er gebaut hat. Und das wiederum ist, wie mir scheint, Ziegelgotik. Wie würden Sie ihn charakterisieren?
Er hat natürlich nach der Mathildenhöhe in Darmstadt, wo er sein eigenes Haus baute, und wahrscheinlich das beste Haus ist, was da steht in der Gruppe. Und da wurde er nach Düsseldorf berufen, an die Akademie und hat dort so offenbar um Klarheit gerungen. Er hat sich sehr darum gekümmert, welchen Weg man finden könnte. Und da war er gar nicht Schinkelmann oder Schüler, sondern erst als er nach Berlin kam und dauernd also mit den Schinkelbauten in Berührung kam, da hat er sich natürlich sehr dafür interessiert. Und auch ich dann durch ihn.
Sind in dieser Zeit von Ihnen dann Bauten entstanden, die also etwa Schinkelsch genannt werden könnten?
Ja, das. Ich habe ein Haus in Zehlendorf für den Perls gebaut. Das könnte man sagen, dass das sehr schinkelig ist.
Steht das Haus eigentlich heute noch? Wissen Sie das zufällig?
Ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nicht gesucht. Ich bin, glaube ich, nicht in Zehlendorf so weit hinausgefahren. Das war ein Haus, eigentlich eine Kiste mit einem nicht flachen Dach, aber einem sehr niedrigen Dach. Aber es war noch ein Ziegeldach, was man gerade noch machen konnte, so flach. Und für das Esszimmer, das hatte ich so wie ein Schinkelraum, so vielleicht von dem Schlösschen Charlottenhof, was wir immer sehr besuchten, in diesem Charakter gemacht. Und dann eines Tages entschieden die Perls, sich das Esszimmer von Pechstein ausmalen zu lassen. So meine Schinkelarchitektur war aus.
Das ist auch eine Möbelarchitektur.
Und der hat natürlich Pechstein, der hat das mit Figuren voll bemalt, die so über die Ecke gingen, nicht wahr?
So, dass von dem Kubus gar nichts mehr da blieb, nicht? Dass die Form völlig aufgelöst wurde.
Ja, vollkommen. Wurde. Für das eine Zimmer, das war vollkommen anders geworden.
Das war ja nun alles noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann kam ein großer Auftrag, nämlich 1911, der Bau der Deutschen Botschaft in Petersburg, bei dem Sie die Bauleitung hatten,
ja,
nicht wahr?
Ja.
Das war also auch Neoklassizismus, wenn man so sagen darf.
Ja. Es war eigentlich der ursprüngliche Entwurf, der dem Kaiser vorgelegt wurde. Das war eigentlich eine Palastarchitektur, so Palladio oder so etwas. Und dann hat Behrens, als er den Auftrag hatte, dann hat er sich entschieden, finnischen Granit zu verwenden. Und dadurch verschwanden natürlich alle klassizistischen Details. Das war nur ein Bossenbau. Und der Charakter war natürlich doch so etwas wie Langhans Brandenburger Tor. Er hatte eine große Figurengruppe auf dem Dach stehen. So, man kann schon sagen, es war eigentlich so ein etwas Berliner Charakter. Was ganz gut in Petersburg hineinpasste, das hatte alles diese französische Palastarchitektur.
Sind wir dann eigentlich schon so weit, dass Sie Behrens verließen und nach Holland gingen?
Darf ich noch fragen, ja. Sind Sie damals Le Corbusier begegnet?
Der ja, aber
in denselben Jahren,
ja,
Behrens war.
Ja, ich habe ihn nur getroffen, als ich hereinkam ins Büro, da ging er gerade raus. Also ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt da. Nur Gropius war dort. Der war so ein Assistent von Behrens.
War das Ihre erste Begegnung mit Gropius?
Ja.
Damals?
Ja.
Könnten Sie sagen, was Sie bei Behrens eigentlich gelernt haben?
Ja, in einem Satz könnte ich vielleicht sagen, da habe ich die große Form gelernt.
Man könnte beinahe sagen, die Monumentale, nicht?
Ja, das ganz sicher.
Ja, Ich glaube, der Name, ja, wie spricht man ihn eigentlich? Berlage?
Ja.
Der müsste noch fallen, nicht?
Dessen Bauten lernte ich natürlich in Holland kennen, als ich von Behrens fortging. Arbeiteten wir an einem Projekt für die Krollers.
Die berühmte Gemäldegalerie ist ja bekannt.
Ein großes Wohnhaus mit einem Gemäldesaal angeschlossen. Und dann entschieden sich doch die Krollers, nachdem das Behrensche Projekt aufgebaut wurde, in natürlicher Größe, eine Holzkonstruktion mit Leinwand überzogen und die Steine drauf gemalt und so weiter. Die wollten sehen, wie das Haus aussieht. Und dann haben sie sich da entschlossen, also das dem Berlage zu geben. Und dann frug man mich, ob ich Assistent von Berlage an diesem Bau sein wollte. Das habe ich dann angenommen. Und ich bin nach dem Haag gekommen und man hat mich ein paar Wochen durch Holland rumgefahren, dass ich das Land kennenlernte und so etwas. Was ich nur etwas kannte von der Aachener Grenze. Und dann sagte die Frau Kroller eines Tages, sie wollten sie hätte mit ihrem Mann überlegt, ob ich nicht auch einen Entwurf machen sollte. Also so habe ich nie mit Berlage zusammengearbeitet. Ich habe einen großen Saal zur Verfügung gehabt, in dem damals, ich glaube, ungefähr 50 Van Goghs hingen. So wurde ich ein Van Gogh Expert ohne Absichten. Man konnte das gar nicht vermeiden, immer wieder mal da die Bilder anzusehen. Und da habe ich einen Entwurf gemacht. Wir haben auch ein Modell gemacht. Und dann entschieden sie sich doch, dass Berlage das machen sollte. Und dann bin ich dann fortgegangen und bin nach Berlin zurückgekommen. Aber dieses Haus von Berlage ist auch nie gebaut worden. In der Zwischenzeit wurde die Galerie so groß, dass die ein Museum planten. Und der Herr Kroller, der hatte in der Nähe von Arnheim, wo jetzt dieses Kröllersche Museum steht, da hatte er große Ländereien angekauft. Er wollte da so einen Park haben, aber da haben sie auch noch nicht dran gedacht, während meiner Zeit, das einmal dem Staat zu geben oder was. Das ist alles viel später gekommen. So die Frau Kroller, die hat Bilder gesammelt und er hat Güter aufgekauft.
Ja, es ist ja heute ein sehr schöner Park, in dem man dann also hineinfahren kann und dieses Museum besichtigen. Das wird ja allen Hollandreisenden empfohlen.
Ja.
Was war eigentlich die Eigenart von Berlage? Ich glaube, dass da doch auch ein neuer Einfluss auf Sie ausgeübt wurde, nämlich hinsichtlich des Materials, nicht?
Ja, ja. Vor allen Dingen war es, was mich sehr interessierte, die konstruktive Aufrichtigkeit, nicht wahr? Und er hat das auch geschrieben, er hat auch so Bücher geschrieben. Er war ein Sozialist und das war so eine religiöse Vorstellung, die er hatte, dass das also die neue Religion ist, Sozialismus. Und er hat ganz ehrlich innen und außen mit Brick gearbeitet, also Backstein gearbeitet. Eigentlich nie etwas verputzt. Und die Börse macht einen großartigen Eindruck, die ich auch schon einmal mit Behrens besucht hatte. Behrens war der Meinung, dass das alles passé ist, was Berlage machte. Und ich sagte ihm, na, wenn Sie sich da nur nicht täuschen, da guckte er mich so wütend an, er hätte mir am liebsten einen runtergehauen.
Ja, was sahen Sie denn Zukunftsträchtiges an Berlages Bauweise?
Das war hauptsächlich also diese sorgfältige Konstruktion. Ehrlich bis auf die Knochen. Das interessierte mich am meisten. Und auch die ganz andere geistige Haltung. Es hatte gar nichts mit Klassizismus zu tun, was er machte, sondern mehr eine gotische Erinnerung. Seine ersten Entwürfe für die Börse in Amsterdam, die waren noch ganz Renaissance, aber auch schon Backstein mit Werksteinen vermischt. Die Architekturgliederungen waren noch in Werkstein gedacht. So wie man das in Belgien oft findet, weniger eigentlich wie in Holland. Aber dann, davon ist er vollkommen weggegangen. Also ehe der Bau gebaut wurde, war das wirklich ein modernes Gebäude, nicht wahr? Hatte gar nichts Historisches mehr. Also nur der Geist war eigentlich noch historisch. Und wahrscheinlich auch das Erste, was passierte nach dem Kriege, da hatte Gropius eine Ausstellung veranstaltet über junge Architektur, moderne Architektur. Aber ich glaube, er nannte das junge Architektur. Es war eine Ausstellung irgendwo an der Ecke des Kurfürstendamms. Ich glaube, der...
ist das nicht die Stelle, wo heute das Theater am Kurfürstendamm ist? Mir ist immer so.
Ich weiß es nicht. Es war in einer Galerie von G.B. Neumann. Das grafische Kabinett. Da stellte er diese Dinge aus. Er schrieb mir... Und ich schickte ihm meinen Kröller-Entwurf von 1912 ein, da ich gar nichts anderes hatte. Und der schickte mir das zurück. Er sagte, nein, also das werden wir nun nicht ausstellen. Wir wollen etwas ganz anderes. So, und dann bin ich hingegangen, habe mir die Ausstellung angesehen und das waren... Da waren so komische Dinge, so Häuschen in Bäumen und so etwas. Vollkommen verrückte Dinge. Finsterlin hatte so fantastische Entwürfe gemacht mit einem so schwarz, so aus schwarzem Glas gegossenes Bett. Ich war so in ganz freien Formen, also großartige Dinge. Und Bruno Taut war da mit auch alles waren wilde Geschichten.
Es gab ja eine ganze Menge Richtungen seiner Zeit, nicht?
Ja,
also Expressionismus, so, Futurismus, Suprematismus.
Ja, so ungefähr, aber das, das war nicht direkt nach dem Krieg, da war einfach alles durcheinander, nicht wahr? Ich glaube doch, dass wenn man also das heute sehen würde, dann würde man wahrscheinlich eine große Verwandtschaft finden. Aber in der damaligen Zeit war es natürlich also so voller Gegensätze. Aber im Ganzen war das gar nicht so gegensatzvoll. Wenn man etwas weiter zurückblickt, dann ist es eigentlich einheitlich. Es war in Wirklichkeit alles Expressionismus, nicht wahr?
Das hat Sie nun, angestoßen oder ermutigt, über Ihren Entwurf für Kröller hinauszugehen, ja?
Na ja.
Denn nun kommen doch dann auf einmal Entwürfe von Hochhäusern mit geschwungener Glasfassade und dann das berühmte Haus mit den Fensterbändern.
Ja, aber das war eigentlich so nach Berlage, nachdem ich in Holland war, da habe ich so einen innerlichen Kampf mit mir ausgefochten, um von dem Schinkelschen Klassizismus loszukommen. Und nach dem Kriege, ich glaube, das war 1919, da hatte der Heinrich Mendelssohn, nicht der Erich Mendelssohn, der Architekt, sondern der Bauspekulant Mendelssohn, der schrieb einen Wettbewerb aus für den dreieckigen Bauplatz am Friedrichsbahnhof. Mhm. Und sollte ein Bürohaus werden. Und da habe ich dann versucht, also ein gläsernes, dreieckiges Gebäude, im großen dreieckiges Gebäude zu machen und des Glases wegen, um nicht so riesige tote Flächen oder zu sehr aufscheinenden Flächen zu machen, habe ich die Fassaden im Grundriss so etwas abgewinkelt, dass der Lichteinfall, also in verschiedenen Ebenen sich abspielen sollte. So wie ein Kristall, wie ein geschliffener Kristall. Und das war ein Wettbewerb, der wurde ausgestellt im alten Rathaus in Berlin. Und da hat man meinen Entwurf irgendwo in die finsterste Ecke gepackt, weil die das so wahrscheinlich für einen Scherz angesehen hatten. Und dann, nachdem dieser Wettbewerb also fertig war, da habe ich mich noch mehr für Glas interessiert. Und ich sagte mir, man müsste eigentlich also viel kleinere Flächen haben. Also bei dem dreieckigen Gebäude, möchte ich sagen, waren die diese Flächen immer noch vielleicht 10 Meter weit. Und dann habe ich versucht, mit kleineren Glasflächen zu arbeiten. Das habe ich in einem Modell versucht. Und ich hatte, weil ich natürlich von dem Stuckgeschäft, also Kurven, kannte, nicht wahr? Da habe ich den Plan so ausgezeichnet und dann habe ich mir so Glasstreifen schneiden lassen und habe das also nach meinem Grundrissplan so aufgebaut. Und das Ding wirkte nicht, es wirkte überhaupt nicht. Dann habe ich den Tisch, meinen Arbeitstisch, auf den Balkon hinausgeschoben und machte mir eine Platte Plastilin und bin dann dahin gegangen und habe die Glasstreifen so einfach im Licht, nach dem Licht gerichtet und dann in diesen Plastilinboden gesteckt. Und das ergab die Kurve. Wissen Sie, die an dem Runden, was die so jetzt sagen, ich hätte das von Arp bekommen. Das hatte gar nichts damit zu tun. Mir war ebenso wie das Dreieckige, das war keine expressionistische Absicht dahinter. Ich wollte einfach das in Glas machen. Und da ich hatte immer von den, was ich von amerikanischen Häusern kannte, das waren immer die Stahlbauten. Die waren alle sehr schön, solange als die nicht also da Steinfassaden herumhingen. Und ich wollte das nicht. Ich wollte gerade also das Skelett zeigen und ich dachte mir also, das Beste ist einfach eine Glashaut darum zu legen. So sind die Dinge eigentlich entstanden. Dann später ich hatte Freunde, die waren Maler und die waren in der Novembergruppe. Und einer meiner Freunde, als er das Modell sah, der sagte, können wir das nicht haben für eine Ausstellung da? Natürlich habe ich die also dahin geschleppt. Und es hat dann natürlich etwas Aufregung herbeigeführt. Der BDA hat das besucht. Ist das bei BDA? Ja.
Bund Deutscher Architekten.
Ja. Der hat es besucht und die haben sich darüber aufgehalten, dass da keine Türen drin waren. Die wussten gar nicht, wie man in das Haus hineinkommt. Das war nur, für mich nur ein Glasmodell, nicht wahr? Und die dachten daran, nicht wahr, das müsste ein vollkommener Entwurf sein, Bauentwurf sein. Und so war es gar nicht gedacht. Und im Anschluss daran sagte die Novembergruppe, dass sie für die nächste Ausstellung, ob man nicht eine Architekturausstellung auch da veranstalten sollte. Und ich wurde gefragt, ob ich das machen wollte. Und dann habe ich den Behrens angerufen, habe den Bruno Taut mit dem gesprochen, mit Pölzig gesprochen und so etwas. Und ich sagte, ich möchte aber nur Ideen haben, keine ausgeführten Bauten, nur Projekte und so weiter. Und das war dann wirklich ein Erfolg. Und die Novembergruppe, die hatte das dann immer, jeden Januar fingen die Sachen wieder an, weil dann die Ausstellung, die war meistens im Mai, wurde die eröffnet. Und dann, die sagten immer, ja, das können wir nicht mal was anderes machen. Mhm. Ich sage, ja, was wollt ihr eigentlich machen? Ja, irgendwas Großes und so. Raum. Nicht wahr? Ich sage, wie stellst du dir den Raum vor? Nicht wahr? Sag mir mal. Das war immer, nachher war es immer wieder dieselbe Ausstellung. Nicht wahr? Aber für Jahre wurde immer im Januar darüber diskutiert, also irgendetwas ganz Großes zu machen.
Aber etwas scheint doch typisch zu sein für den Aufbruch der modernen Architektur, dass viele der Dinge nur entworfen wurden, aber nie gebaut wurden, dass sie auch wirklich nur als Entwürfe verstanden wurden, nämlich als vorauseilende Träume, könnte man sagen, von einer neuen Bauwelt.
Ja.
Auch, ich glaube, dieses 1923 entworfene Backsteinhaus, das ist ja auch nie gebaut worden, nicht?
Nein. Das hätte ich übrigens gerne gebaut. Das ist nie zugekommen.
Dessen Eigenart war nun also, dass, jedenfalls ist es mir, wenn ich einen Grundriss sehe, fällt es mir als Haupteigenart auf, dass die Wände also in den Raum hinausreichten.
Das war ein freier Plan. Und,
was hatte Ihnen da vorgeschwebt?
Ja, nichts, einfach mal was anderes zu machen. Also, war nicht immer große Absichten damit verbunden. Und ich weiß eigentlich nicht, da war nicht viel.
Da haben Sie nun also Glas mit Ziegeln kombiniert.
Ja, ich habe Wände geplant und die Öffnungen mit Glas ausgefüllt. Mhm. Nicht wahr? So war es eigentlich gedacht bei diesem Bau.
Die Idee des Glashochhauses haben Sie später in Amerika, glaube ich, wieder aufgegriffen.
Ja, das war ganz selbstverständlich, da werden eben Hochhäuser gebaut, nicht wahr? Und das Erste, was wir bauten, das war nach dem Kriege. Und das ist in Konkret gebaut worden, in Beton. Armiertem Beton. Und das war damals noch schwierig. Wir kriegten kaum den Stahl für die Armierung. Nicht wahr? Und niemand wusste, was das Gebäude kostete. Niemand wusste, das waren Wohnungen, welche Mieten man kriegen würde. So alles war ganz unbestimmt. Die Baukosten waren ganz unbestimmt. Und dann habe ich an dem Bau, als wir ihn bauten, dann habe ich mir überlegt, Donnerwetter, man müsste doch eigentlich mal darüber nachdenken, was man mit Stahl machen sollte. Dann haben wir dasselbe Gebäude mit einer Stahlkonstruktion und einer Stahlversteifung, die das Glas hält. Als ich gefragt wurde, mich am Hansaviertel hier zu beteiligen, da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich einen ganz normalen amerikanischen Bau, wie wir die bauen, bauen. Und ich dachte mir, es wäre sehr interessant gewesen, auch dass in Deutschland mal ein Bau gemacht wird, dass man sehen kann, wie die Amerikaner leben. Und das stieß auf Schwierigkeiten damals. Also da waren so Feuerpolizeibestimmungen. Ich glaube, da war, die Leitern, die waren nur 12 Stockwerke hoch, die Feuerleitern. Und da wurden Keller verlangt. Nicht wahr? Alles, was wir nicht haben. Wir benutzen auch keine Feuerleitern bei den Hochhäusern. Wir haben diese Schläuche im Innern des Gebäudes und das Wasser wird drauf gepumpt. Die Pumpen stehen also im Keller. Und so, da waren so verschiedene Dinge, nicht wahr? Und da ich den Gedanken also nicht durchführen konnte, einfach ein amerikanisches Typ dahinzustellen, habe ich es aufgegeben.
Ja, wir wollen uns, glaube ich, aber doch mal noch auf zwei Themengruppen jetzt beschränken. Ich würde sagen, das wäre Barcelona-Pavillon und dann nachher noch Bauhaus, nicht?
Ja.
Und Institut, Illinois-Institut. Das wären so drei Komplexe, die wir, glaube ich, jetzt noch, damit wir sie nicht zu lange aufhalten. Wie sind Sie eigentlich zu dem Barcelona-Pavillon gekommen? Wie geschah das?
Ich glaube, das war im Gefolge der Waisenhofsiedlung. Da arbeitete ich an der Ausstellung mit Lilly Reich zusammen. Das war ja eine Werkbundaffäre, die ganze Waisenhof-Geschichte. Und so, da waren auch in Ausstellungshallen Ausstellungen von Materialien, Linoleum, Gläser. Ich habe da ein paar Räume gemacht. Und Lilly Reich hat hauptsächlich also die Hallen betreut. Und sie war sehr erfahren in diesen Sachen. Sie kannte alles von Textilien. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte auch keine Ahnung von Trinkgläsern und so etwas. Ich benutzte die nur. Ich war, hatte sie nie gezeichnet. Und so, da war diese Ausstellung da und Leute sahen das. Dann haben wir noch eine Ausstellung gemacht, die Ausstellung Samt und Seide, hier in einer der Straumerschen Hallen, in der alten.
Also am Messegelände hier.
Am Messegelände. Und das war aber eine Textilausstellung. So, und durch diese Textilindustrie, dadurch und durch diese Ausstellung waren wir etwas bekannt für Ausstellungsarchitekten oder so etwas. Ursprünglich war diese Barcelona-Ausstellung dem Pölzig übertragen. Und man frug ihn, ob er das machen wollte. Er hatte damals für die IG Farben das Gebäude in Frankfurt zu machen. Und der eigentliche Kopf für die deutsche Beteiligung in Barcelona, für die deutsche Industrie, das war ein Herr von Schnitzler. Der war ein Kopf in der IG Farben. So, der frug den Pölzig wohl, ob er das machen sollte. Und dann hat Pölzig uns vorgeschlagen. Und erst war es so, dass nur Ausstellungen in großen Hallen die von Barcelona, von der Stadt oder von Land erstellt wurden, dass unsere Ausstellungen da drin stattfinden sollten. Und das war der Hauptplan und das war eine große Beteiligung. Wir waren, glaube ich, in 17 verschiedenen Hallen vertreten. Es war die Schwerindustrie und es war die chemische Industrie, Verkehrs, waren Flugzeuge da und die Textilindustrie und die Porzellanmanufaktur, die Berliner Porzellanmanufaktur, die war da. Und selbst so Biergeschichten, die kamen zuletzt da hinein, haben sich da so hineingedrückt. Die wollten einen Stand haben. Dann haben wir das mit Bierflaschen und Fässern gemacht, diese Ausstellung. Und da war noch gar keine Rede davon, dass da ein Pavillon gebaut werden sollte. Das war, ich glaube, im November, Anfang November. Die Ausstellung, die sollte irgendwann im April eröffnet werden. Und Anfang November, da rief mich ein Geheimrat vom Wirtschaftsministerium an und sagte, hören Sie, wir erfahren gerade, dass Frankreich und England je einen Pavillon bauen. Und wir müssen auch so etwas haben. Ich sage, ja, an was denken Sie, was Sie nennen das Pavillon, was soll das eigentlich sein? Hat es einen Zweck oder was? Ich weiß das nicht. Also, wir können mal versuchen, herauszubekommen, was Frankreich und England machen und so weiter. Und dann sagte ich, ja, wissen Sie, es ist aber wirklich Zeit, wenn Sie da noch was bauen wollen. Und dann wurde ich sofort nach Barcelona geschickt, um einen Bauplatz ausfindig zu machen. Und das habe ich dann getan. Und als wir zurückkamen, habe ich an dem Entwurf gearbeitet und sind nach Hamburg gefahren und haben also Steine ausgesucht. Da war ein großes internationales Lager, Marmorlager. Und da wusste ich also, was verfügbar war. Und das war trockenes Material. Man kann bruchfeuchte Steine im Winter nicht transportieren für die Frostgefahr. So, es musste eigentlich also abgelagertes Material sein. Und das war nur da zu haben. Und die hatten eine Menge römischen Travertin und die hatten andere, also grüne Marmore, Fedesalb und einen griechischen Tinos. Und dann, ich hatte schon die Idee, was ich wollte mit dem Pavillon, aber noch nicht festgelegt, das war noch etwas unklar. Und dann sagte ich, ja Kinder, habt ihr nicht noch was anderes, also etwas wirklich Schönes und so weiter. Und ich dachte an diese freistehende Wand, die ich da drin hatte. Und dann sagten die, ja, wir haben da noch so einen Onyx-Block, aber der ist verkauft. Der ist für die norddeutschen Leute, die wollen da so zwei große Vasen draus machen für den Speisesaal in einem der neuen Dampfer, die die bauten. Dafür war der reserviert. Ich habe gesagt, kann ich das Ding nicht mal sehen? Und die sagen, das ist ganz unmöglich, also geht's bei dem Wetter und so weiter. Ich sage, so schlimm ist es ja nun nicht, nicht wahr? Wir packen das ja gar nicht aus, ich möchte nur einmal sehen. Da kam eine ganz große Kiste und aus schwerem Holz und so viel, also 10 cm Strohpackung um den Block herum. Und ich sah so eine Leute, das sieht natürlich nur grau aus, geht so dreckig. Vielleicht könnt ihr nicht einmal so eine kleine Scheibe von abhauen, dass wir das polieren lassen können, damit ich mal sehe, was das eigentlich ist, welches Material es eigentlich ist. Die schrien dann sofort, und das kann man nicht machen, um Gottes Willen, diesen wunderbaren Stein überhaupt anzurühren. Das war eine Schwierigkeit. Ich sage, gebt mir mal einen Hammer. Da werde ich euch mal zeigen, wie wir das gemacht haben zu Hause. Dann brachten sie auch einen Hammer und waren sehr neugierig, ob ich den Block da in der Ecke davon weghaue, nicht wahr? Ich habe das aber gar nicht. Ich habe in der Mitte des Blocks das nur so gerade so weggehauen. Ganz harter Schlag. Da kam so eine handgroße Scheibe, ganz dünn. Ich sage so, jetzt poliert das mal schnell, damit ich das sehen kann. Und dann haben wir, also auch da diesen Block, dann habe ich das gedacht. Und dann haben wir uns entschieden, diese Materialien also zu verwenden. Wir haben die Quantitäten festgestellt und dann wurde das Material gekauft. Und gleichzeitig haben wir also die Metallteile, die wurden hier in Berlin angefertigt. Und selbst das Glas haben wir nach Barcelona geschickt. Und so, wir kriegten das Ding wirklich fertig in einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Da waren noch einige Schwierigkeiten über die Kosten. Es hat aber gar nichts mit den wirklichen Kosten zu tun, sondern die wollten, die hatten etwas gegen den Wirtschaftsminister. Nicht wahr? Und diese Sympathien, die werden im Haushaltsausschuss ausgefochten. Nicht wahr? So, alles, was der unternahm, wurde einfach angegriffen. Nicht wahr?
Das war nun auch zum ersten Mal ein Haus, in dem das Dach auf Stützen lag, ja. Auf Stahlstützen, ja. Verchromten Stützen, glaube ich, und die Wände nicht mehr tragend waren.
Ja, ja.
Und dann hatten Sie Wasserflächen einbezogen in das Ganze?
Auch, ja. Wir hatten zwei Wasserflächen. Eine, die war ganz umschlossen und die andere war eigentlich frei. Die lag nur mit dem Kopfende gegen eine Wand.
Was hatten Sie dabei für Vorstellungen, dass Sie das machten? Waren das also auch Fragen der Lichtbrechung und der Spiegelung?
Oder? Nein, da gar nicht mehr, nein. Wir haben da haben wir also farbiges Glas, also nicht keine Kathedralfenster oder so etwas, sondern Spiegelscheiben, farbiges Spiegelglas. Das waren zwei Farben, die von den Glasfabrikanten, die hatten vielleicht 10 verschiedene Farben, aber nur zwei waren gut. Das eine war ein mausgraues Glas und das andere ein flaschengrünes Glas. Und ich habe auch Wände, Glaswände aus den farbigen Gläsern gebaut, also eine graue Wand und eine grüne Wand. Aber das war nur ein gefärbtes Glas. Man konnte durchsehen. Mhm. Konnte noch durchsehen.
War transparent, also.
Ja, ja.
Ja, Herr Dr. Konrads.
Also, am Ende der Besprechungen über den Zweck dieses Pavillons, nicht wahr, kam heraus, es sollte nur ein repräsentativer Raum sein, wo die Eröffnung drin stattfinden konnte für die deutsche Abteilung und Empfänge des Botschafters für den König und so weiter. Also eigentlich nur eine Repräsentation ohne jeden besonderen Zweck. Da waren auch keine Ausstellungsgegenstände drin, nichts. Nun, wir mussten natürlich ein paar Stühle haben, denn wenn schon mal der König mit der Königin da ankommt.
Und?
So, wir mussten natürlich ein paar Sitzmöbel da hineinstellen. Und es sollte natürlich nicht irgendwelche Wohnzimmermöbel sein. Dann haben wir den Barcelona-Sessel dafür entworfen und das war weißes Glacé-Leder. Der Bezug der Kissen, und dann hatten wir noch eine Reihe Hocker. Eigentlich wurden die Dinge gar nicht benutzt, nicht wahr? Auch während der Eröffnung hat niemand da drin gesessen.
Mir scheint aber, Sie hatten also eine große Freude an gutem, interessantem Material und an, wie soll ich auch sagen, an Details.
Ja, sicher, natürlich. Ich finde, die Frage des Details, warum soll etwas nicht so gut wie möglich sein? Nicht wahr? Ich finde, dass ich kann nicht den Gedankengängen folgen. Wir haben das auch bei uns in den Staaten, nicht wahr, wo Leute sagen, das ist zu aristokratisch, das ist nicht demokratisch genug und so weiter. Habe ich gesagt, was ist das? Für mich ist das alles eine Wertfrage. Und ich mache das so gut, ich das machen kann. Und das war da genauso der Fall. Und man könnte lange darüber sprechen, dass dieser Bau, da das so alles so spät kam, das Material wurde nach Barcelona zum Teil mit dem Schiff transportiert und das Glas mit der Eisenbahn. Und die Eisenbahnstrecke von der französischen Grenze nach Barcelona war vollkommen verblockt. Also wir kriegten das Glas nicht. Wir sind noch an dem Bahndamm entlang gelaufen und haben versucht, unseren Waggon zu finden mit dem Glas drin. Dann haben wir das da ausgeladen und auf einen Truck gebracht, um noch gerade. In der letzten Nacht wurden die Glasscheiben eingesetzt, in der Nacht vor der Eröffnung.
Professor, man kann doch sagen, dass dieser Barcelona-Pavillon in etwa eine funktionslose Architektur war, ja. Oder die Funktionen auf ein Minimum beschränkt, ja, waren. War das für Sie rein gedanklich, für Ihre weiteren Konzeptionen des Bauens, so etwas wie ein Abschnitt, Denn wenn man jetzt Ihre Nachkriegsbauten wie Kronhall oder die großen Hallenbauten, die zum Teil ja Projekt geblieben sind, ansieht und auch an die Aufgaben denkt, die Sie Ihren Schülern stellen, nicht? Ein großes Baubehältnis zu machen, in dem vielerlei stattfinden kann, dass also der Funktion eigentlich alle Möglichkeiten offen lässt.
Ja.
Ja. Hängt das zusammen mit diesem Barcelona-Gedanken, den Sie damals verwirklichen konnten und der ja wie so ein Meilenstein in der Geschichte steht?
Ich weiß nicht, ob das so bewusst alles war. Ich habe immer gerne also große Räume gehabt, wo ich drin machen konnte, was ich wollte. Und ich habe oft mit Hering darüber diskutiert, der also diese Leistungsform, wie er das ausdrückte, verwirklichen wollte. Und ich habe gesagt, Menschenskind, mach doch die Bude groß genug, da kannst du hin und her drin laufen, nicht wahr? Nicht nur in einer vorgezeichneten Bewegung oder was du dir gedacht hast, wie es benutzt werden soll. Wir wissen ja gar nicht, ob die Leute das so benutzen, wie wir es gerne möchten, nicht wahr? Und das war so im Allgemeinen schon diese Flexibilität. Und dann habe ich bei unseren Bauten für das Institut, für das Illinois Institut, die Erfahrung gemacht, dass die das alle verändern. Nicht wahr? Diese Bauten, die Funktionen sind erstens mal nicht eindeutig, nicht wahr? Und dann sind sie nicht beständig. Die wechseln viel schneller als der Bau sich veraltet. Der veraltet sich ja nur in der Funktion, nicht weil er verschlissen ist. Nicht wahr? Unsere Bauten, die halten für ein paar hundert Jahre. Was daran sich verschleißt, werden Aufzüge sein oder andere Heizungssysteme und so etwas. Aber die Konstruktion, die wird ja nie abgenutzt. Und so, also diese Dinge, glaube ich, sind immer wieder sind nicht so bewusst. Die werden einem klarer und klarer, nicht wahr? Und dann spricht man das eine Stars als eine Theorie aus, nicht wahr? Aber Gedanken, die sind eigentlich wirklich erarbeitet worden, so little by little, wie wir sagen, nicht wahr?
Ich möchte doch so gerne noch etwas hören über Ihre Bauhauszeit und die Emigration dann eigentlich, nämlich wie das alles endete mit dem Bauhaus und dann auch mit Ihrem, Deutschland.
Ja, das Bauhaus, man sagt so, spricht von dem Bauhaus. Ich meine, da waren eigentlich also verschiedene Tendenzen, nicht wahr? Das von Gropius gegründete. Und das ist wirklich, Gropius ist der Vater des Bauhauses, nicht wahr? Was da nachher, wenn er hat dem Hannes Meyer als Nachfolger. Das war so. Anhalt war der erste nationalsozialistische Staat in Deutschland. Und das Bauhaus war, stand unter Staatsaufsicht, war aber getragen von einer demokratischen Stadtregierung. Und aber durch diese Staatsaufsicht, die dann auch nationalsozialistisch war, da ich wusste, dass die dagegen waren, nicht wahr? Und aber die wollten kommen mit einer Kommission, und der Oberbürgermeister sagte mir, ob ich vielleicht auf Urlaub gehen wollte während dieser Zeit und so weiter. Ich sagte nein, ich möchte die Leute ganz gern mal sehen. Und die Kommission wurde geführt von Schulze-Naumburg. Und wir haben eine tadellose Ausstellung gemacht, wahrscheinlich die beste Ausstellung, die das Bauhaus überhaupt gemacht hat. Wir wollten denen gerade zeigen, nicht wahr, was wir wirklich machen. Und, aber die Entscheidung, die lag ja längst fest. Das war nur noch eine formale Sache, nicht wahr, dass diese Kommission sich diese Arbeiten ansah und dann also das der Regierung, die haben wohl ein Gutachten abgegeben, was vernichtend war. So, damit war die Sache zu Ende. Und wir hatten noch Verträge, also die Fakultät, so, die mussten uns also Gehälter zahlen. Und da ich nun wusste, das geht in Anhalt nicht, dann habe ich eine Fabrik gemietet in so zwischen Neukölln und Lichterfelde. Nein, zwischen Steglitz und Lichterfelde, an einem Kanal dort. Diese Fabrik, die haben wir weiß, innen weiß angestrichen. Sah sehr schön aus. Es gefiel uns da eigentlich viel besser wie im Bauhaus. Das war nicht so prätentiös, nicht wahr? Hinter einem schmutzigen, verfallenen Bretterzaun. So, wer da zu uns kam, der wollte wirklich zu uns kommen. Das war keine Neugierde mehr, nicht wahr? Die in Dessau. Und dann der Oberbürgermeister, der hat uns also Webstühle zur Verfügung gestellt und noch eine Presse für Drucke und so ein paar Dinge und alles andere. Wir brauchten ja nicht viel, wir brauchten ja nur Arbeitstische.
Wie lange ging denn das dann hier in Berlin noch gut?
Das ist, ich glaube, wir sind anderthalb Jahre in Betrieb gewesen. Wir haben ein Kostümfest gefeiert, das weiß ich, nicht zwei. Also es muss nur ein Jahr oder so etwas gewesen sein. Und die kamen zu uns, die Gestapo. Sie umstellten das Gebäude mit aufgepflanztem Seitengewehr, so als ob sie so gefährliche Leute wären, nicht wahr? Ich komme eines Morgens, ich schwur, vom Karlsbad mit irgendeinem Straßenbahn oder Omnibus, ich weiß nicht mehr, welches Bewegungsmittel wir hatten, da komme ich dahin, da sehe ich da diese, dass alles umstellt war, und ich komme da heran, die sagten, halt hier, ich sage, was bedeutet das? Das ist meine Schule, die gehört mir, nicht wahr? Und dann kommen sie rein, nicht wahr? Und dann waren da Leute hier von der Gestapo, die sollten eine Haussuchung machen. Und die suchten die Gründungsakten des Bauhauses, um gegen den Oberbürgermeister in Dessau vorzugehen. Ich weiß, hatte gar nichts mit uns. Ich glaube, die haben uns für ganz harmlos gehalten, und was wir ja auch waren. Ich sage, aber die haben mich da stundenlang verhört, und ich habe denen alles erzählt, was ich wusste. Und ich habe gesagt, macht alle Schränke auf, alle Schubfächer auf und so weiter. Und dann wurden die waren schon so lange da, die hatten eigentlich schon die Haussuchung in der Nacht gemacht, ohne dass wir etwas wussten. Ich war aber, die blieben noch da. Die wollten mich verhören und die Fakultät verhören und so weiter. Und dann diese Soldaten da draußen mit den Gewehren, die wurden hungrig und die telefonierten zum Alexanderplatz. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen doch essen. Und dann haben die vom Alexanderplatz gesagt, ja, versiegelt doch die Bude und kommt zurück. Nicht wahr? So, da waren wir draußen und wir konnten nicht mehr hinein. Dann bin ich noch am Abend, dann habe ich den
Sie hatten also Rosenberg noch angerufen?
Ja, den habe ich angerufen und sage, ich möchte Sie doch gerne mal sprechen wegen des Bauhauses. Das ist versiegelt worden. Und Sie als der verantwortliche Kultur Papst oder Dezernent, ich weiß nicht, welches Wort ich benutzt habe. Ich möchte doch gerne mal mit Ihnen sprechen, warum das ist. Und habe wenig Zeit. Er saß da im Völkischen Beobachter in der Wilhelmstraße. Ich könnte nur heute Abend um 11. Ich sage, gut, dann komme ich. Und dann, als ich das meinen Freunden sagte, die sagen, du wirst doch nicht so verrückt sein, nicht wahr? Dahin zu gehen, du kommst da gar nicht mehr raus. Ich sage, das wäre ja gelacht, nicht wahr? So, ich ging dahin und Hilbert Seimers und Lili Reich, die saßen gegenüber in einem Café am Fenster und warteten auf mich. Ich da rausgekommen. Da habe ich mich eine Stunde lang mit ihm unterhalten darüber. Und er hatte keine Ahnung, was wir machten. Das war alles nur eine politische Sache. Und er sagte, hören Sie, das Bauhaus, das wird von Kräften getragen, die mit uns im Kampf liegen. Und das geht einfach nicht. Und er sagte, warum haben Sie das Ding nicht umbenannt, als sie es nach Berlin brachten. Ich sage, wissen Sie, das Beste, was Gropius getan hat, ist, dass er den Namen Bauhaus erfunden hatte. Sage ich finde den so gut, den sollte man nicht ändern. Und
Sie sind dann aber doch nicht mehr reingekommen in dieses Haus und haben dann endgültig geschlossen.
Nein.
Ja.
Und dann sagte er, er würde sehen, was er tun kann. Und ich habe ihm gesagt, ja, sehen Sie zu, nicht wahr, dass das nicht zu lange dauert, denn dann sind unsere Mittel auch verbraucht, nicht wahr? Und dann bin ich noch, also Wochen, ein-, zweimal in der Woche zum Alexanderplatz gegangen, da ich von ihm nichts mehr hörte, um dort also die Wiedereröffnung zu erreichen. Und den Hauptmann, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das war ein jüngerer Mann, vielleicht so 27 Jahre alt, von Köln. Der kam von Köln und den kriegte ich eines Tages nach Wochen, nicht wahr? Da musste man da auf einer Bank sitzen, draußen in so einer Halle. Und diese Bank, die war nur so breit wie diese Bänke in Sanssouci, die der alte Fritz für seine Pagen gemacht hat, damit die nicht einschlafen. Nicht wahr? So haben die schmalen Bänke gehabt, dass keiner lange darauf sitzen konnte, sodass die Leute wieder nach Hause gingen. Nicht wahr? Und eines Tages habe ich ihn dann doch erreicht. Und dann sagte er, ich weiß genau, was das Bauhaus macht. Ich bin auch daran interessiert und ich werde versuchen, also mit Göring zu sprechen, dass das wieder aufgemacht wird. Und dann schrieb man uns auch, dass das wieder aufgemacht werden kann. Ich sollte noch zum Kultusministerium kommen und mit denen also etwas festlegen oder besprechen. Und so als ich diesen Brief kriegte, dann habe ich die Fakultät zusammengerufen, die noch da war, und habe denen gesagt, hier, wird uns angezeigt, dass wir also das weiterführen können. Und ich schlage vor, dass wir beschließen, das Bauhaus zu schließen. Und ich werde denen einen höflichen Brief schreiben, nicht wahr, dass der Beschluss der Fakultät gewesen ist, das Bauhaus aufzugeben. Das habe ich dann getan.
Ja, Galerie des 20.
Ja, also als zur Debatte stand, dass diese Galerie ein eigenes Haus bekommen sollte in Berlin, waren wir uns hier, glaube ich, in Berlin alle einig, dass das eine Aufgabe sei, die man ihnen antragen solle. Weil dieses Museum ist ja eigentlich kein Museum, sondern eine Mischung von Museum und Ausstellungshaus, ja. Nicht, das dauernd große Ausstellungen aufnimmt. Und diese Funktion des Hauses, meine ich, kommt ihren Intentionen, große Räume, große Hallen zu schaffen, in denen sich vielerlei ereignen kann, die man umbauen kann, die flexibel sind, in dem Sinne, in dem Sie es eben ausgedrückt haben, sehr entgegen. Wie ist Ihre erste Reaktion gewesen auf diese Anfrage von Berlin aus, dieses Haus zu bauen?
Also ich habe mich natürlich sehr gefreut, nicht wahr? Und ich weiß nicht genau, wie ich auf diese Anfrage geantwortet habe, aber ich bin immer der Meinung, wenn da eine Möglichkeit ist, wirklich etwas zu machen, also dass man eine freie Hand hat, nicht wahr, dann tun wir das gerne, nicht wahr. Aber ich war gar nicht daran interessiert, wenn das irgendein normales Gebäude hätte sein sollen oder was, nicht wahr. Und das wäre ja auch nicht notwendig gewesen. Sie haben ja eine ganze Menge Architekten hier in Berlin, die das auch machen konnten, nicht wahr? So, ich hatte mich sehr gefreut und dann haben wir angefangen zu arbeiten, nicht? Das Programm durchgesehen und überlegt, wie man das eigentlich anfassen könnte. Und da das Gelände etwas fällt von der neuen Potsdamer Straße dort, von der neuen Brücke.
Ja, zum Landwehrkanal hin.
Ja, fällt so, ergab sich eigentlich fast von selbst, also dass man da einen zweigeschossigen Bau machte, wo der untere Teil, also das Museum selbst enthalten sollte.
Herr Professor, wenn man Ihre Bauten betrachtet und jetzt den Entwurf zur Galerie des 20. Jahrhunderts, dann möchte ich sagen, ganz allgemein gesehen fällt einem auf die Rechtwinkligkeit, die Klarheit, ja, man kann beinahe sagen Rationalität und auch Schlichtheit der ganzen Anlage. Verwendet wird nur noch Stahl und Glas und das Ganze mutet mich immer sehr japanisch an.
Ja, wo das herkommt, weiß ich nicht. Das hat man auch schon mal in Bezug auf andere Bauten gesagt. Aber also das hat auf mich gar keinen Einfluss gehabt. Ich bin nie in Japan gewesen. Man hat mich oft eingeladen, dahin zu kommen. Ich bin so sesshaft, nicht wahr? Ich reise nicht gerne und
aber jedenfalls scheint Sie die plastische Benutzung des Betons nicht zu interessieren.
Nicht die plastische. Nein, also mich interessiert eigentlich eine klare Struktur. Nicht wahr? Ob das mit Knetgummi gemacht wird oder was, das ist mir vollkommen egal. Die Tatsache, dass Beton sich für alles, was die Leute sich so denken, für alles möglich ist, nicht wahr? Für alle so eine knetbare Masse. Das ist aber gar nicht der Fall, nicht wahr? Man muss ihn, wenn man eine klare Struktur will, dann muss man ihn wirklich also strukturell benutzen, nicht wahr? Man kann ihn auch anders benutzen. Aber das tue ich nicht. Ich will ja eine strukturelle Architektur haben, weil ich finde, das ist das Einzige, wo wir wirklich eine wirkliche Fühlung mit der Essenz unserer Zivilisation haben können.
Und deswegen bevorzugen Sie auch Stahl und Glas, weil Sie wahrscheinlich leichter und durchsichtiger Strukturen zeigen.
Ja, das ist auch mit Stahl. Ich habe mich mit Hering oft über diese Fragen auch rumgestritten, sehr freundschaftlicher Art übrigens. Wir waren sehr, sehr gute Freunde zusammen. Ich habe ihm gesagt, also deine organische, wie er es erst nannte, dann habe ich ihm gesagt, also das Organische, du kannst doch nicht sagen, dass der Parthenon nicht organisch ist. Also du musst das schon anders bezeichnen, nicht wahr? Dann hat er es organhaft genannt, nicht wahr? Und bei der Gelegenheit habe ich ihm gesagt, ja weißt du, unsere Träger, die sind ja gerade zur Welt gekommen, nicht wahr? Das muss man sich schon anstrengen, die krumm zu biegen.
Kann man das noch anwenden auf die Galerie?
Noch eine andere Frage. Sie haben ja den Bauplatz, das Baugelände, der jetzt zum ersten Mal in dem Zustand gesehen, in dem es sich jetzt befindet. Das hat sich ja nun ganz gewaltig geändert. Das war ja praktisch eine Kriegssteppe, kann man wohl sagen. Haben Sie irgendeinen Anlass oder sehen Sie einen Zwang, etwas an Ihrem Entwurf zu korrigieren, jetzt nach der Begehung des Geländes?
Nein, gar nicht, nein.
Ähm, Der Bau ist, wenn man ihn von außen sieht, also als jetzt als Modell, so schlicht, dass man eigentlich nichts mehr weglassen könnte. Dann würde er einstürzen, nicht? Kann man das so grob sagen? Sie haben sich also wirklich völlig auf das Notwendige zurückgezogen. Es ist doch nichts mehr daran, was also nicht zum Baukörper gehört.
Das Einfache, verwechseln Sie bitte nicht das Einfache mit dem Simplen. Da ist doch ein Unterschied. Nicht wahr? Ich liebe diese Einfachheit, nicht wahr? Aber wahrscheinlich aus dem Grunde der Klarheit, nicht der Billigkeit oder irgendetwas. Das kommt uns gar nicht in den Kopf, wenn wir arbeiten. Nicht wahr? Das finden wir nachher raus, was das kostet. Nicht wahr? Wenn wir Kostenanschläge durcharbeiten, nicht wahr?
Und dann fällt mir auf, dass Sie offenbar immer großen Wert darauf legen, dass nichts an diesen Gebäuden lastet, dass es beinahe schwebend wirkt. Treppenstufen zum Beispiel wirken schwebend, Terrassenplatten wirken schwebend und auch Dachplatten sind nicht von den Trägern unterstellt, sondern oft sind die Träger seitlich angebracht, sodass das Dach nur daran zu haften scheint.
Ja. Aber das ist alles wahrscheinlich, also wenn das da etwas ist, dann ist es ganz unbewusst, wenn wir arbeiten. Wir wollen natürlich also auch neue Möglichkeiten finden und wir suchen die auch. Und wenn aber da nicht also wirklich ein neuer Weg auffindbar ist, nicht wahr? Dann scheuen wir uns auch gar nicht, beim Alten zu bleiben, was wir vorher gefunden haben. Nicht wahr? Also ich mache nicht jeden Bau verschieden. Nicht wahr? Das würde mir gar nicht einfallen. Nur wenn die Aufgabe also verlangt, dass da etwas anderes entstehen wird, nicht wahr? Oder der eigentliche Zweck, nicht wahr? Dann arbeiten wir daran. Aber nicht einfach um
neue Effekte
rauszudenken. Das fällt uns gar nicht ein.
Ja, ich glaube, dann werden wir sie jetzt in Ruhe lassen.
Deutschlandradio Retro.